Hallo und Servus aus dem Münchner Süden. Mein Name ist Jennifer Wittelm. Ich bin Learning und Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Ja, Lernen in Grün ist heute mal wieder Thema. Es hat der ein oder andere Hörer mitbekommen. Es ist mittlerweile ein großes Herzensthema von mir geworden, das Thema Klimabildung. Und ich muss gestehen, ich habe die letzten Monate wirklich viel geweint, nicht aus privaten Gründen, sondern wirklich buchstäblich geweint wegen der aktuellen Lage. Ich hab wahnsinnig viele Bücher gelesen, habe die Büchse der Nachhaltigkeitspandora sozusagen geöffnet. Und nach vielen Studien, Weiterbildungen, Lesen, Lesen, Lesen sind mir sehr viele Zusammenhänge klar geworden. Und ich finde die Lage, ehrlich gesagt, schlichtweg katastrophal. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich bin in dieser Weise an einem gewissen Tiefpunkt angekommen, hatte gewisse Ohnmachtsgefühle, die mich wirklich runtergezogen haben. Und das ist nicht so förderlich, wenn man zwei kleine Kinder hat und doch noch ein bisschen Lebensfreude mitgeben möchte. Und mein Licht am Ende des Tunnels war dann doch immer häufiger dieser Begriff des Handabdrucks. Und da möchte ich mich wirklich bedanken, weil ich bei einem Herrn bei LinkedIn hängen geblieben bin, aufgrund dessen, und das ist Gabriel Baunach, dazu kommen wir gleich. Ich persönlich glaube, dass es negative Emotionen durchaus braucht, um Betroffenheit herzustellen, um auch Aktivismus zu provozieren, um die Leute auch irgendwie dazu zu bewegen, sich selbst zu bewegen. Aber dann brauchen wir auf dieser Heldenreise auch wieder die Handlungsoptionen. Und da kommt dieses Handabdruckkonzept als Gegenpol zum Fußabdruckkonzept ins Spiel. Und ich habe eben dieses Buch entdeckt, Gabriel Baunachs Buch, Hoch die Hände, Klimawende. Und er nennt sich Klimakommunikator, Klimapodcaster. Und ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Hallo Gabriel.
Ja, hallo Jennifer. Freut mich sehr, hier im Podcast zu sein.
Vielen Dank. Und ich sage danke für dein großartiges Buch. Du nennst in deinem Buch das Konzept des Handabdrucks. Würdest du das nochmal kurz zusammenfassen und kurz erklären, worum es geht?
Ja, gerne. Also die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden ja wahrscheinlich den ökologischen Fußabdruck kennen oder auf dieses Klima umgemünzt den CO2-Fußabdruck. Ja, groß gemacht hat dieses Konzept interessanterweise die Erdölindustrie, nämlich British Petroleum, großer Erdölkonzern aus Großbritannien. Das Thema individualisiert nämlich, also dieses Konzept der Fußabdruck individualisiert nämlich dieses sehr große Thema Klimakrise. Das heißt, es wird auf die Schultern der Endverbraucher und Konsumentinnen sozusagen verschoben, die Last der Verantwortung und auch die Schuld. Das heißt, ich als Einzelperson soll meinen Verbrauch reduzieren, soll meinen Konsum nachhaltig gestalten und so im Kleinen, im Alltag kleine Ökoschritte gehen, um dieses große globale Problem zu lösen. Wir sehen aber mittlerweile, dass das ja bei weitem nicht mehr ausreicht. Wahrscheinlich hat es noch nie richtig ausgereicht, nur im Privaten, unpolitisch, nur im Konsum Sachen zu verändern, sondern wir müssen eigentlich jetzt in den 2020er Jahren spätestens größere Hebel in Bewegung setzen. Und da kommt eben der Handabdruck ins Spiel. Ein positiveres und auch kollektiveres Handlungskonzept, das ich nicht erfunden habe, sondern das ursprünglich aus Indien kommt, vom Center for Environment Education und dann von der deutschen NGO German Watch, sozusagen in den deutschsprachigen Raum, importiert wurde. Und beim Handabdruck geht es darum, sich zu fragen, nicht wie kann ich allein klimafreundlicher mich verhalten und konsumieren, sondern wie kann ich zum Multiplikator oder zur Multiplikatorin für klimafreundliches Verhalten werden? Also ich nehme meine Mitmenschen in den Blick und weite die Perspektive über meinen individuellen Konsumtellerrand hinaus und frage mich, wo habe ich Hebel und Einflussmöglichkeiten, um möglichst viele Menschen mitzunehmen, um möglichst vielen Menschen ein klimafreundliches Verhalten zu ermöglichen, zu vereinfachen, es günstiger zu machen oder sozial attraktiver. Und das geht zum Beispiel, indem ich nicht nur alleine mich persönlich entscheide, weniger Fleisch zu kaufen im Supermarkt oder weniger Fleisch zu essen generell, sondern da schaue, wo ich im Alltag, in Kantinen oder in der Unimensa zum Beispiel mit anderen Menschen dafür sorgen kann, dass dort das Angebot verändert wird oder erweitert wird auf mehr vegane Optionen, sodass sich dann viel mehr Menschen klimafreundlicher ernähren können als nur ich alleine.
Es geht ja bei mir auch im Podcast sehr viel um das Thema Bildung und in dem Fall auch Klimabildung. Und du hast auf deinen ersten Buchseiten beschrieben, dass du im Erdkundeunterricht 2007 Al Gores Dokumentation eine unbequeme Wahrheit vorgesetzt bekommen hast. Wahrscheinlich eher so als Lückenfüller kurz vor den Ferien oder sowas. Damals war ich 25 Jahre alt, gerade nach Schule und Studium eigentlich nur auf Geld fokussiert, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich weiß noch, dass der Film rauskam und ich jahrelang ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich nicht den Mut hatte, ihn mir anzuschauen. Aber ich war sicher, ich packe diese sterbenden Eisbären nicht. Ich glaube, das ist wichtig. Das ist wichtig, aber ich schaffe es, das nicht anzuschauen. Ich weiß auch noch, dass ich als Kind mal fürchterlich geweint habe, weil ich die Robben und die Tiere im Ölmeer und so weiter gesehen habe. Ich habe es nicht gepackt und ich habe mir vorgenommen, ich mache jetzt Geld und spende ganz viel, dann können solche Leute wie Greenpeace sich darum kümmern. Ich habe dazu die Frage, wie können wir Menschen dazu bringen, früher als ich mutig zu sein? Denn ich glaube, es ist wichtig, dass auch Leute wie ich nicht die Augen zumachen.
Ja, da gibt es, glaube ich, verschiedene Punkte, wie das funktionieren kann. Erstens sind natürlich Vorbilder ganz wichtig. Also wenn ich jemandem folge auf Social Media oder irgendwen ganz toll finde, irgendeinen Filmstar wie Leonardo DiCaprio zum Beispiel, und diese Personen dann sich auch mal für Umweltschutz einsetzen oder dazu etwas sagen, dann werde ich es ihnen wahrscheinlich auch nachmachen, wenn ich irgendwie Fan von diesen Menschen bin. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass es seitens der Politik, also seitens der Regierungen da ganz klare Botschaften zu braucht, immer wieder in der Neujahrsansprache, in irgendwelchen Regierungserklärungen und so weiter, sodass die Menschen ja letztendlich an dieser Botschaft und an den Informationen gar nicht vorbeikommen. Und dazu zählt für mich auch dann der öffentlich-rechtliche Mediensektor. Wo ja Menschen, die die Tagesschau sehen oder noch immer irgendwelche Zeitungen abonnieren, das einfach vorgesetzt bekommen. Das heißt, es ist, glaube ich, nicht nur eine Frage, wie können wir Menschen dazu bringen, sich diese Informationen selbstständig mehr zu holen, sondern am Anfang ist es, glaube ich, doch auch eher so eine Art Push-Faktor, also dass man es den Menschen schon auch einfach vorsetzen muss, durch ja die Medien. An ganz klar erster Stelle, dann natürlich Bildungsinstitutionen, also in der Schule, so dass man da auch mit der Schulpflicht sitzt und lernen muss, auch etwas, was unangenehm ist am Anfang. Das heißt, gehört auch noch viel, viel präsenter in die Lehrpläne. Und da ist das Stichwort Bildung für nachhaltige Entwicklung, das, was noch viel mehr geschehen muss. Und man kann ja über die Klimakrise in allen Schulfächern sprechen. Man kann mathematisch etwas ausrechnen, man kann in Physik über die Atmosphäre sprechen, in Biologie über das Artensterben und so weiter und so fort. Das heißt, es braucht, glaube ich, einerseits diese Push-Faktoren, das Menschen vorzusetzen, andererseits dann aber auch ja soziales Vormachen, also von den Menschen im Umfeld zu schauen, wer sich schon für Nachhaltigkeit engagiert, wer wem das Thema am Herzen liegt. Und da spielen natürlich dann auch Eltern eine große Rolle, gerade wenn man selber Kinder hat, das vorzuleben, diese Werte in die nächste Generation zu tragen, ja, da ein Interesse zu schüren.
Also ich sehe es an meiner bald 5-Jährigen, mit der spreche ich sogar tatsächlich ziemlich viel über das Thema. Dann gibt es solche Formate wie Checker Tobi, habe ich vor kurzem gelernt. Habe ich mir den großen 1,5-stündigen Klimafilm angeschaut. Da geht es im Grunde auch um nichts anderes. Und das ist aber sehr kindgerecht verpackt gewesen. Das finde ich großartig. Und es gibt von der Marlieser-Stiftung, habe ich gelesen, auch eine neue Studie, die zeigt, dass Fernsehen das wichtigste Medium ist, um über Klima und die Biodiversität aufzuklären. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man da auch vielleicht den Einstieg erstmal niedrigschwellig schafft. Es gibt ja auch von Joko Winterscheidt diese Dokumentation. Da sieht man eigentlich wenig sterbende Eisbären und trotzdem schafft es sehr viel Betroffenheit. Trotzdem ist die Lage sehr ernst, sogar sehr unterhaltsam in dem Fall. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir es auch schaffen, dass die Klimakommunikation nicht immer nur mit grauenvollen Bildern verknüpft ist. So habe ich zumindest als Kind erlebt. Das war oft mit sehr viel Grauen verknüpft und dass es eher zielgruppenorientiert und niedrigschwellig auch geht. Oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Es muss niederschwellig sein, gerade für ein Massenpublikum. Und außerdem muss es zu einer sozialen Realität werden und nicht nur zu einer abstrakten, weit weg wissenschaftlichen, komplizierten Realität. Da ist das Stichwort, dass wir nicht psychologische Distanz schaffen wollen bei den Menschen, sondern emotionale Nähe. Also was bedeutet das wirklich für mich? Auf dem Land, in der Eifel oder in der Stadt in Köln oder Berlin, dass ja sich diese Klimaerhitzung auch in Deutschland zunehmend bemerkbar macht. Und da ist eben das Bild von den sterbenden Eisbären gar nicht so hilfreich, weil das ganz weit weg ist in der Arktis. Und das wurde eben lange Jahre benutzt. Vielleicht war es auch am Anfang okay, aber vielleicht, ja, wussten die Leute, sage ich mal, in den 90ern oder Anfang 2000ern noch nicht so konkret Bescheid, was Klima- und Umweltpsychologie angeht. Nämlich, dass diese Bilder eben diese psychologische Distanz eher triggern und dass, ja, am Ende die Klimakrise ganz andere Bilder und Geschichten braucht. Einerseits, um Betroffenheit auszulösen, hier in Deutschland jetzt, wo wir sprechen. Andererseits aber auch, ja, positive Narrative braucht, über eine wünschenswerte Zukunft gesprochen werden muss, und gezeigt werden muss, was die Menschen ganz konkret tun können zu Hause. Und da finde ich eben so partizipative Fernsehprogramme auch irgendwie super. Es gab gerade im NDR, da gibt es ja immer diese Show, die 100 Deutschen, die dann in einer Halle stehen und dann werden Fragen vorgelesen. Und je nachdem, wie viele dieser 100 irgendwie zustimmen oder nicht zustimmen, müssen sie sich entlang von 10 Linien aufteilen. Also sozusagen die 10%, die absolut dagegen sind, die 10%, die absolut dafür sind und eben 80% dazwischen in den Graustufen. Und da gab es eben jetzt diese Sendung im November anlässlich der COP28, dieser UN-Klimakonferenz in Dubai Ende letzten Jahres, zum Thema Klima. Und da, ja, war es total spannend, die Menschen dann auch interviewt zu sehen, was sie da sagen zu den einzelnen Fragen. Und da fühlen sich natürlich die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause viel mehr mitgenommen. Und wenn es dann noch eine Abstimmungsmöglichkeit gibt, wie zum Beispiel in diesem bekannten Fernseh- oder Theaterstück Gott oder Terror von Ferdinand von Schirach, diesen sehr viel gelesenen Autor im deutschsprachigen Raum, wo man dann zu Hause abstimmen kann mit dem Smartphone oder der Fernbedienung, das finde ich halt super, wo die Menschen wirklich mitgenommen werden und wo die Stimme dann auch zählt und man das Gefühl bekommt, man ist nicht nur passiver, ohnmächtiger Zuschauer dieser Klimakrise, sondern aktiver Bürger oder Bürgerin.
Impliziert natürlich dann auch, dass ich schon während der Sendung aktiv bin, dass ich dann vielleicht auch eher die Chance habe, danach nicht einfach auszuschalten, die Chipstüte wegzulegen und dann ist gut, sondern dass ich dann auch aktiv werde. Es ist ja, ein cooles Konzept. Vielen Dank. Du hast in deinem Buch auch die verschiedene Nudging-Beispiele beschrieben. Ich hatte zu Nudging auch im Kontext Lernen und Weiterentwicklung, hatte ich auch ein Interview mit Nicole Behringer. Also Nudging ist durchaus ein wichtiger Punkt, um Sachen zu lernen. Du hast zum Beispiel in deinem Buch einen Nudge gebracht. Ich habe jetzt ein anderes Extra-Geldkonto, also ein anderes Tagesgeldkonto, habe meine eigene Bank mal überdacht und da liegt es doch ein anderer Batzen Geld woanders, tut dort Gutes. Andere Nudging-Beispiele aus dem wahren Leben, jetzt weniger aus der Buchwelt, sind das vegetarische Essen, hast du beschrieben, das in der Mensa gleich an Station 1 steht. Dann komme ich in die Mensa, habe Hunger, yam yam, schaufel mir ordentlich das Veggie-Food auf und dann erst sehe ich, ach, da hinten wäre noch Fleisch gewesen, macht nichts, bin schon satt. Und anderes Beispiel sind die St. Gallen Stadtwerke, die du beschrieben hast, die Ökostrom als Standard gemacht haben. Also das heißt, wenn ich jetzt keinen Ökostrom will, dann muss ich mich proaktiv melden. Im Grunde spielen ja diese Konzepte auch mit der Faulheit der Menschen, kann man einem eigentlich mal so ganz platt sagen. Bin es zu faul, das umzubestellen, Ökostrom passt schon, ist schon in Ordnung. Wie kann ich denn vielleicht im betrieblichen Kontext noch mehr solcher Nudging-Beispiele einführen? Und ich denke jetzt nicht nur so sehr an die Toilette, wo steht, bitte wasch deine Hände. Was hast du denn vielleicht noch für andere Ideen zum Thema Nachhaltigkeit oder Klima?
Ja, also vorab ist Nudging natürlich ein super hilfreiches Werkzeug, um Menschen Entscheidungen abzunehmen oder zu erleichtern, die sie vielleicht sowieso getroffen hätten, wenn sie sich wirklich mit Zeit und Ruhe und Muße mit der Frage beschäftigt hätten. Das heißt, es braucht erstmal natürlich in den Menschen schon diesen Umwelt- oder ich spreche eigentlich auch gerne von der Mitwelt, weil das ja irgendwie nicht nur uns umgibt, sondern wir sind ja Teil der Umwelt, also Mitwelt. Wenn sie diese Mitwelt-Werte schon in sich haben und ihnen eben Klima- bzw. Menschenschutz wichtig ist, was ja bei den allermeisten Menschen der Fall ist, dann würden sie sich mit viel Zeit und viel Beschäftigung mit dem Thema eh so entscheiden, dass es für das Klima, sag ich mal, klimafreundlicher ist. Nur diese Entscheidung wird ihnen ja vereinfacht oder abgenommen durch Nudging. Das heißt, wichtig ist, dass Nudging ja nur so weit gehen kann, dass es, sag ich mal, den Menschen die Entscheidung vereinfacht, aber nicht ja wirklich eine innere Veränderung der Werte herbeiführt, ne? Und außerdem kann man mit Nudging, glaube ich, auch nur Emissionen in einem gewissen Rahmen reduzieren. Sagen wir mal jetzt das Beispiel Firmenkantine, da sag ich mal, ohne da wirklich einen Preismechanismus auch noch drauf zu setzen, nur dadurch, dass man jetzt das Vegetarische an den Anfang der Firmenkantine stellt und das Fleisch immer noch hinten ausgegeben wird, werden immer noch viele zum Fleisch gehen, und weil sie es einfach so durch die Gewohnheit und ihre Selbstidentifikation so gewohnt sind und sich so eben auch sehen und das ihnen auch besser schmeckt. Das heißt, es braucht zusätzlich zum Nudging immer noch andere Mechanismen. Aber um mal die Frage zu beantworten, was es für Beispiele noch aus dem betrieblichen Kontext geben kann, ja, Firmenkantine natürlich, dann vielleicht eine E-Bike-Station am Eingang, und die Parkplätze sind für das Auto weiter entfernt. Dann bei ja, Geschäftsreisen standardmäßig Bahntickets zu bezahlen und dass man zum Beispiel Flugreisen wirklich begründet einreichen muss beim Arbeitgeber und das nicht ja, wie ein Blankoscheck dann immer bezahlt bekommt. Das wäre eine Idee. Dann die Pensionskasse, dass die standardmäßig nachhaltig anlegt und man sozusagen daraus opten müsste, wenn man das nicht möchte. Andererseits sind natürlich so kleine Sachen auch ja, überlegenswert, dass man Mülltrennung anbietet in den Büros, dass um 20 Uhr oder meinetwegen um 19 Uhr sogar das Licht überall ausgeht, man aufstehen muss, um das Licht wieder einzuschalten, dort, wo es gebraucht wird. Lauter solche Ideen gibt es natürlich. Am Ende, wie gesagt, ist Nudging ja ein hilfreiches Werkzeug, aber kein Allheilmittel, weil wir ja am Ende des Tages die Geschäftsmodelle der Unternehmen auch in den Blick nehmen müssen. Also wirklich zum Kern der Sache vordringen müssen und nicht nur auf einer operativen Ebene CO2 sparen müssen bei den Angestellten, sondern sich wirklich die gesamte Wirtschaft klimaneutral transformieren muss. Und das geht weiter als Nudging.
Guter Punkt und bringt mich zu meiner nächsten Frage. Unternehmen sind momentan sehr stark auf Fußabdruckreduzierung fokussiert. Also Scope 1 bis 3, die nehmen sie sich vor. Ich meine, da haben sie schon jede Menge zu tun. Wenn es um den Handabdruck geht, also das Konzept des, was kann ich noch Gutes obendrauf tun, da denke ich jetzt an Produkte entwickeln, die die Nachhaltigkeit unterstützen. Da denke ich an Corporate Volunteering, da denke ich an Spenden. Habe ich was vergessen und ist irgendwas in diesen drei Beispielen überbewertet oder wie siehst du das?
Ja, ich finde es ganz wichtig zu kommunizieren, dass es nicht nur diese Scope 1 bis 3 Missionen gibt, wo man reduzieren kann als Unternehmen, sondern man gesamtgesellschaftlich die Klimawende auch noch weiter darüber hinaus beschleunigen kann. Manche reden da sogar schon von Scope 4 Emissionen, die man sozusagen darüber hinaus noch reduzieren kann. Und da beschreibe ich im Buch ja auch diese drei Bereiche, von denen du jetzt gerade schon zwei angesprochen hast. Einmal sozusagen im klassischen Unternehmensverständnis naheliegend, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und auch wirklich mit langem Atem da rein zu investieren, die dienlich sind für die Klimawende. Also beispielsweise als Steuervereinfachungs-Startup für die Einreichung der Steuererklärung ein Produkt zu entwickeln, eine App oder etwas, um sich ganz unbürokratisch eine Solaranlage aufs eigene Dach setzen zu lassen oder ein Balkonkraftwerk ja, anschließen zu lassen, wie das eben noch einfacher funktioniert und in ein paar Klicks. Das wäre zum Beispiel so eine Idee, was ein Produkt und eine Dienstleistung wäre. Auf dem zweiten Bereich, Volunteering hast du schon angesprochen, würde wahrscheinlich auch noch struktureller Klimawende dienlich sein, wenn das Unternehmen als Ganzes in eine Stiftungskonstruktion überführt werden würde, sodass eben nicht nur wenige Eigentümer, Eigentümerinnen dann von den Gewinnen profitieren, sondern letztendlich der Planet, das Klima und wir alle. So hat es Patagonia, glaube ich, jetzt vor ein, zwei Jahren gemacht. Ecosia kennen wir ja mittlerweile auch, oder viele, sozusagen der Google-Konkurrent aus Deutschland, der Bäume pflanzt. All das sind Unternehmen, die in Stiftungskonstruktionen übergeführt wurden und dann eben die Profite wirklich ja für das Gemeinwohl wirken und nicht in die Taschen weniger wandern. Und der dritte Punkt ist, der mir auch sehr, sehr wichtig ist und am Herzen liegt, das politische Engagement, die politische Stimme von Unternehmen, sei es öffentlich, also indem einfach offene Briefe an die Regierung oder so ähnlich unterschrieben werden, oder natürlich durch die Werbung. Andererseits aber auch natürlich auch durch die Hinterzimmer, durch Lobbyverbände, durch direkte Kontakte zu PolitikerInnen, Wirtschaftskongresse etc. Und dann natürlich auch Unternehmensspenden. Und das ist natürlich in den USA ein Riesenthema, aber auch mittlerweile in Europa ein großes, ein wachsendes, glaube ich sogar, dass natürlich Unternehmen oder aus dem Wirtschaftsbereich enorme Gelder in die Parteifinanzierung, in die Parteispenden fließen und da auch natürlich Einfluss geübt wird. Und diese Lobbyarbeit wird, glaube ich, immer noch sehr unterschätzt aus der Öffentlichkeit, wie stark die ist und wie viele Unternehmen da tatsächlich noch auf der Bremse stehen und treten. Und da können, sollten, müssen Unternehmen eigentlich noch viel mehr Klimaschutzlobbyismus betreiben und für faire, zukunftsdienliche, ja, politische Rahmenbedingungen sich wirklich öffentlich, aber auch eben politisch durch Verbände stark machen.
Das ist auch ein wichtiger Appell von mir. Bitte demokratisch wählen gehen, auch die Europawahl im Juni nicht verpassen. Und wir wollen es nicht
Ganz
politisch
wichtig, ja.
werden hier, ganz, ganz wichtig. Aber ich habe noch eine Frage dazu. Die Catherine Hayhoe, glaube ich, habe ich richtig ausgesprochen, aus Texas, hat, glaube ich, auch in einem Interview erwähnt, dass es nur 8% Klimawandelleugner gibt. Du hast in deinem Buch von 7% geschrieben. Das ist ja eigentlich eine schöne Nachricht. Ich frage mich nur, wie passt es zusammen mit diesem doch deutlichen Rechtsstrahl, den wir aktuell in den Gesellschaften sehen? Sind rechte Parteien per se doch also aktiv, was die Bekämpfung des Klimawandels geht, nur in einer Art und Weise, die wir nicht gut finden? Oder wie passt das zusammen?
Naja, wenn wir jetzt irgendwie Umfrageergebnisse von ungefähr 20% für die AfD in Deutschland sehen, heißt das nicht, dass 20% der deutschen Bevölkerung den Klimawandel leugnen, nur weil die AfD im Wahlprogramm unwissenschaftliche Standpunkte vertritt. Die Menschen wählen die AfD aus anderen Gründen, nicht so sehr, weil sie den Klimawandel leugnen. Das heißt, diese 7, 8% Klimawandelleugner, Leugnerinnen, das ist ungefähr, ja, die Größe, von der wir sprechen, wenn es wirklich um diese harte Wissenschaftsleugnung geht. Also es gibt keinen Klimawandel. Gut, das sind jetzt, glaube ich, sehr, sehr wenige, weil wir sehen es. Und jeder spürt es mittlerweile jeden Sommer. Und auch jetzt im Winter mit den Hochwassern immer wieder. Dann gibt es aber ja auch, sage ich mal, dieses, ja, okay, den Klimawandel gibt es, aber er ist nicht menschengemacht oder zumindest hat der Mensch da keinen großen Einfluss drauf, wenn nur einen kleinen. Das ist, glaube ich, so die größere Gruppe dieser 7, 8%. Und dann gibt es mittlerweile eine viel größere Gruppe und ich glaube, die, von denen sprechen wir, wenn es um, ja, sag ich mal, diese Klimawandel-Leugnungsdebatte geht und auch auf Social Media sehen wir von denen viele, diese Ja-Aber-Gruppe, der Klimawandel oder Klimaschutzbremser und Verzögerer und Ausreden Drescher und Drescherinnen. Das ist, glaube ich, eine Gruppe, die so ungefähr, ist jetzt so mein Bauchgefühl, nochmal bei 10% mehr liegt oder vielleicht auch 15 Prozent auf diese 7, 8% drauf, die, sag ich mal, anerkennt, okay, die Klimakrise ist da, der Klimawandel ist menschengemacht, aber wir können da eigentlich schon gar nichts mehr tun oder wenn wir was tun, jetzt dann geht uns der Wirtschaftsstandort Deutschland komplett kaputt und wir deindustrialisieren uns hier und China macht ja sowieso viel mehr Emissionen, deswegen sollten wir hier am besten erstmal gar nichts machen und erstmal die machen lassen. Also es ist eine Gruppe, die erkennt zumindest die Wissenschaft an und findet dann aber sehr, sehr viele Argumente, um sich nicht verändern zu müssen selber, um nichts tun zu müssen, weil das natürlich erstmal anstrengend ist und dann auch an alten Glaubenssätzen rüttelt, an eigenen Identifikationsmerkmalen kratzt und letztendlich das positive Selbstbild, was man hat und hatte, ja, angreift, und da auch Schuld- und Schamgefühle natürlich eine Rolle spielen, die man sich erstmal eingestehen muss. Und viele vielleicht auch nicht wissen, was sie denn jetzt konkret tun können und dann lieber Ausreden suchen, statt sich der anstrengenden Aufgabe zu widmen, ja, sich Handlungsoptionen erstmal zu suchen und dann anzufangen. Das heißt, ja, wir sehen gerade ein enormes Erstarken der, ja, rechtsradikalen und teilweise auch rechtsextremen Kräfte in Deutschland, aber auch in anderen Staaten. Das ist aber, sage ich mal, eine viel, viel komplexere Analyse. Das ist nicht damit getan zu sagen, okay, die leugnen alle den Klimawandel und den die menschengemachte Klimakrise. Aber was ein wirkliches Problem ist, ist eben dieses Ausreden und Bremsen und diese Argumente von einem großen Teil Bevölkerung. Jetzt, nicht wir, nicht jetzt, nicht so schnell, und am besten erstmal die anderen.
Ich muss da gerade an ein Intermezzo denken bei einer Familienfeier von mir mit einem 90-jährigen Metzgermeister vom Ort. Der ist sehr clever, der ist sehr tough, also 90, keine Spur davon. Und der hat aber dann mitbekommen, dass ich mit ein paar Frauen über das Thema Klima gesprochen habe und dann ist er dazwischen gegangen und dann gab es einen großen Showdown. Also
Das kenne ich.
ich hab mich wacker geschlagen, würde ich sagen, aber obwohl ich mich so sehr mit dem ganzen Thema beschäftigt habe, hatte ich das Gefühl, ich bin noch nicht sattelfest genug in einigen Sachen, wie zum Beispiel, wie viel schlimmer ist Methan jetzt als CO2? Und er hat darauf bestanden, dass die Tiere ja hier im Ort, die sind alle in glücklicher Haltung. Ja, also da, wo ich halt auch schon weiß, dass ganz bestimmt jeder Zweite hier vom Ort auch zum Aldi geht und da das ganz normale Fleisch kauft, wofür halt auch viele Sojafelder angepflanzt wurden, Regenwälder abgeholzt wurden. Also da sind wir nicht mehr zusammengekommen, weil er war völlig fassungslos, dass ich gesagt habe, ja, aber das kauft doch nicht jeder beim regionalen Metzger und selbst wenn, dann sind die Tiere ja auch nicht zwingend immer nur mit den schönsten Wiesen und weiß ich nicht was gefüttert worden. Mein Gedanke ist da, muss ich wirklich erst einmal ganz viele Vokabeln lernen, bevor ich mich traue, über das Thema zu sprechen? Weil das ist der Wunsch der Wissenschaftler da draußen. Leute, sprecht mehr übers Klima, damit wir aus dieser Schweigespirale rauskommen, dass wir in die Handlungsspirale reinkommen, dass die Leute, die Firmen, die Politiker alle draußen sehen. Es ist uns wichtig. Aber wenn dann solche Sachen passieren, dann glaube ich, sind viele abgesteckt und bekommen Angst. Ja, bevor ich mich mit der Familie oder mit dem Metzgermeister vom Ort überwerfe, dann lasse ich es lieber bleiben. Bevor ich die Fakten nicht klar genug habe, brauche ich also diese Vokabeln. Und zweitens, wie kann Klimakommunikation denn vielleicht, ja, Otto-Normalverbraucher-konform passieren, ohne dass man sich ein halbes Jahr in Weiterbildungen gestürzt hat?
Meine Antwort wäre nein, wir müssen nicht erst Vokabeln lernen. Ich glaube, dass viele, viele Menschen und ich glaube, alle, die uns hier gerade zuhören und zuschauen, bereits genug wissen, um eine Diskussion oder ein Gespräch, würde ich es eher nennen, über die Klima- und ökologische Krise zu führen. Das, was oft passiert, ist ja, dass sich die Fronten relativ schnell verhärten in so einem Gespräch. Ja, wenn man schon merkt, okay, der andere bringt seine Argumente vor, ich bringe meine Argumente vor und wir kommen nach ein paar Minuten schon überein, dass wir eigentlich nicht auf denselben Standpunkt kommen. Ich plädiere in meinem Buch aufgrund von verschiedenen Quellen, die ich da ja auch für zu Rate gezogen habe, dafür, dass man sich am Anfang erstmal nur aufs Fragen konzentriert. Also, dass man gar nicht auf diese Debatte, dieses ich bringe meine Argumente, der andere bringt seine und wir hauen uns eigentlich nur die Köpfe gegenseitig ein, eingeht, sondern erstmal nur nachfragt und zwar ganz offene Fragen stellt, um der anderen Person zu signalisieren, ich bin interessiert an dir und ich respektiere dich und ich wertschätze auch erstmal deine Meinung ganz offen, ohne sie direkt zu verurteilen, ohne dich direkt zu verurteilen. Das heißt, erstmal wirklich zu fragen, wer bist denn du, woher kommst du? Also nicht nur geografisch, sondern auch innerlich vom Standpunkt her. Was ist dir wichtig? Was sind deine Werte? Und dann vielleicht sogar auch nachzufragen, ist dir denn nicht auch, also ein bisschen suggestiv sozusagen nachzufragen, eine intakte Umwelt oder Mitwelt wichtig? Was ist mit dem Wald? Was ist mit den Tieren? Und deinen Kindern oder Enkelkindern. Und da wird man dann relativ schnell merken, wenn man diese Richtung fragt, also eher weg von der Kopfebene und rationalen Fakten, Zahlen, Daten, hin mehr zum Herz und dem wirklichen Wesen, den Werten dieses Menschen, merkt man, dass da doch eine Schnittmenge, also nehme ich mal an und habe bisher auch die Erfahrung gemacht, dass eine Schnittmenge da ist. Also die allermeisten Menschen sind im Herzen irgendwo gut, ist meine These und bestätigt auch mittlerweile sogar die Wissenschaft. Rutger Bregmann, im Grunde gut, das Buch habe ich sehr gefeiert letztes Jahr. Und da merkt man, okay, diese Menschen sind natürlich seine Kinder wichtig, ist natürlich irgendwo auch die Zukunft wichtig, ist seine Heimat und die Intaktheit der Natur wichtig, der Wald und die Tiere irgendwo auch. Und da kann man dann ansetzen. Und dann irgendwann, wenn die andere Person ein bisschen erzählt hat, die eigene Geschichte erzählen, also dann vielleicht auch sogar nachfragen, interessiert dich so meine Meinung? Meistens sagt die Person aus Höflichkeit ja, und dann hat man erstmal einen gewissen sozialen Vorschuss, dass man dann auch ein bisschen reden darf. Und dann haut man nicht auch sofort mit Zahlen, Daten, Fakten um sich, sondern erzählt, wie man selbst zu den Kindern, zu der Natur, zu den Tieren steht und wie man vielleicht in letzter Zeit da einen gewissen Perspektivwechsel vollzogen hat. Du hast am Anfang zur Einleitung erzählt, dass du gerade viel, ja, emotional durchgemacht hast, viel geweint hast und das vielleicht auch offen so diesem Metzgermeister zu erzählen, was dich da so berührt hat. Also von dir ganz offen, ehrlich zu erzählen, und dich ihm anzuvertrauen. Und dann springt das Gespräch auf eine ganz andere Ebene, nämlich weg von der Konfrontation hin zum Menschlichen, was uns verbindet, zu Emotionen, und zu den Werten, was dir wichtig ist, was ihm wichtig ist. Und dann kann eigentlich schon gar kein so aggressives, konfrontatives, Streitgespräch mehr entstehen, sondern dann wird es ein Zuhören, Einfühlen, Mitdenken für die andere Person, Empathie. Und da kann dann sich etwas bewegen in der anderen Person. Bei dem anderen ist es ein Hochfahren der psychologischen Abwehrmechanismen. Man verteidigt sein Selbst, das, was man kennt, seine Identifikation, seinen Beruf, seine Erfahrung, das, was man gemacht hat im Leben, bis aufs Schärfste, bis aufs Messer, bis aufs Metzgermesser. Und bei dem anderen Ansatz, eben über die Herzensebene so ein bisschen zu gehen, ohne jetzt hier esoterisch klingen zu wollen, aber ich glaube, so funktioniert es, da kann sich was bewegen, sowohl bei der anderen Person, aber auch bei einem selbst. Vielleicht hat man die Situation von einem Metzgermeister im Dorf bisher zu intellektuell, zu sehr aus der Presse gesehen und zu wenig menschlich und lernt sogar selber noch was dazu. Und das ist dann ein demütiges, einfühlsames, empathisches Gespräch auf Augenhöhe, ein menschliches Gespräch über die Klimakrise. Und das, um die Frage zu beantworten, nach meiner langen Antwort, kann jeder führen, jeder Mensch. Und wir wissen alle genug um den Zustand der Welt gerade, glaube ich.
Sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Ich glaube auch, dass Reden, miteinander sprechen, das ist ja etwas, was momentan nicht so hervorragend funktioniert in der Gesellschaft. Den Eindruck hat man. Also die Fronten verhärten sich sehr schnell, man geht sehr schnell auf die Barrikaden, hängt sehr schnell Sachen an den Galgen. Mein Eindruck ist, dass wir auch im betrieblichen Kontext auch mehr auf Redeformate setzen sollten. Also natürlich haben E-Learning-Formate, wo ich mich so durchklicke, wo ich Sachen lerne, haben absolut ihre Berechtigung, sind auf jeden Fall wichtig, um so ein Grundwissen herzustellen. Ich persönlich bin Fan von Formaten, in denen wir mehr reden. Welche Formate siehst du, die gerade auch im betrieblichen Kontext geeignet sind, um die Menschen betroffen zu machen und zum Handeln zu bringen?
Ja, ich bin großer Fan von vorgeschriebenen Nachhaltigkeitslernreisen sozusagen. Also dass Klimanachhaltigkeitsbildung oder Fortbildung auch in der Arbeitszeit geschieht, weil eben jedes Unternehmen von dieser Klimawende oder ökologischen, sozialökologischen Transformation betroffen ist. Oder noch mehr betroffen wird in Zukunft, betroffen sein wird. Und auch die Menschen ja im Privaten davon betroffen sind. Das heißt, sag ich mal, eine Stunde alle 2 Wochen oder pro Monat dieser oder anderthalb oder zwei, ich sag mal, das sind dann Detailfragen, wie lange und wie oft man es macht, aber eine gewisse Zeit, Arbeitszeit diesem Thema zu widmen für die Fortbildung. Und da können es dann solche E-Learning-Formate sein. Aber auch partizipativ die Leute mitzunehmen. Was bedeutet das wiederum hier konkret für uns im Unternehmen? Was können wir hier tun? Was habt ihr für Ideen? Und dann vielleicht da eine Art digitalen Ideenbriefkasten zu erstellen, wo die Mitarbeitenden selber sich zusammenschließen können, Projekte, Ideen vorbringen können, und so weiter und so fort. Also da, ja, bin ich auch ja absoluter Befürworter, dass es da im betrieblichen Kontext mehr Formate braucht, die dann ja letztendlich dem Unternehmen auch wieder zugutekommen. Also das sollte man, glaube ich, gar nicht aus der Unternehmensführungsperspektive so sehen, dass da jetzt Arbeitszeit verloren geht, sondern Arbeitszeit investiert wird in den Zusammenhalt des Unternehmens, dass da auch nicht Lager entstehen für Klimaschutz gegen Klimaschutz und für eben vielleicht noch bessere Ideen, wie das Unternehmen in diese Zeit steuern kann. Und da helfen natürlich Schwarmintelligenz und das ja, Mitmachen der Mitarbeitenden auf jeden Fall.
Ich glaube auch, dass die Mitarbeitenden verstehen müssen, dass Nachhaltigkeit auch etwas ist, was in ihre Kernkompetenz reinspielt. Das ist ja ein wahnsinniger Business Case eigentlich. Also ich glaube, es wird kein Weg mehr dran vorbeigehen, dass man immer nachhaltiger denken wird. Vielen Dank. Du hast auch von einem
Absolut.
Bekannten geschrieben, von Sebastian Scheels, Entrepreneur und Sohn von Netto-Gründer Michael Scheels. Ich muss gestehen, ich hätte die Marke Netto, den Supermarkt, ist nicht unbedingt mit Nachhaltigkeit zusammengebracht, zumindest nicht als Vorreiter. Was weißt du denn, oder du weißt bestimmt sehr viel über Sebastian Scheels, was macht der? Du hast auch geschrieben von einer Online-Lernreise zur Nachhaltigkeit in seinem Unternehmen Satis Bona. Vielleicht hast du da ein paar Insights für uns.
Ja, also mit Netto selbst ist Sebastian meines Wissens nach gar nicht mehr operativ zugange, sondern er baut zusammen mit seinem Team und all den Mitarbeitenden bei Rathis Bohna eben diese Handelsimmobilien und verwaltet sie dann auch. Und ja, gibt es noch weitere Geschäftspunkte, aber das ist so, sag ich mal, der Kern, so wie ich es verstanden habe. Und mit Rathis Bohna ist er jetzt eben und mit seinem Team wirklich selber auch auf Nachhaltigkeitsreise, weil sie versuchen, die Bauwende aktiv zu gestalten und mit voranzubringen, indem sie eben Holzbau dort vollführen, wo es geht, Solaranlagen auf die Handelsimmobilien packen, E-Ladesäulen, die Parkplatzbegrünung, eventuell sogar ganz weg vom Auto, wenn es geht. Also die gesamte Infrastruktur rund um das Erlebnis einkaufen, ich fahre zum Supermarkt, so zu gestalten, dass die Menschen möglichst nachhaltig eben sich verhalten. Auch da wieder natürlich viele Nudging-Ideen, die da mit im Spiel sind. Und das Ganze natürlich in unserem Wirtschaftssystem natürlich trotzdem so, dass es am Ende noch auch einen gewissen Gewinn abwirft. Das ist natürlich alles gar nicht so einfach, aber wenn man Pionier ist, kann man natürlich viel bewegen und das versucht er. Und er ist natürlich mittlerweile auch als Vordenker in der Branche ein gefragter Vortrags- und Panelgast und widmet seine Zeit eigentlich fast gar nicht mehr der Werbung für sein Unternehmen, sondern er nennt es eigentlich nur noch Symposium für den Planeten. Also er spricht eigentlich dann auch sehr viel über die Klimakrise, die generell die ökologische Krise und was man dagegen tun kann als Unternehmer, aber eben auch als Familienvater von Kindern, die für ihn auch, sage ich mal, der größte Anlass sind, sich so ins Zeug zu legen für die Zukunft, für seine Zukunft, aber auch die Zukunft seiner Kinder. Weil ihn so diese Fridays for Future-Proteste von Kindern in seinem Alter 2019 so wachgerüttelt haben. Und weil du die Lernreise angesprochen hast, das ist eben etwas, was ich eben gesagt habe, was ich mir für viel mehr Unternehmen wünsche, was er schon implementiert und implementiert hat, dass eben seine Mitarbeitenden einmal im Monat für, ich weiß es jetzt gar nicht, 1,5 Stunden oder 2 zusammenkommen und er eben Speaker, Speakerinnen einlädt, die dort einen Impuls geben zum Thema Biodiversität, zum Thema Klima. Ich durfte da auch schon zum Thema Handabdruck und Klimakommunikation sprechen und dann eben zusammen mit diesen SpeakerInnen und den Mitarbeitenden diskutiert wird, Ideen gesammelt werden und die natürlich dann wiederum im Hintergrund auch im betrieblichen Kontext wieder weitergedacht werden. Also das ja, finde ich ein absolutes Handabdruck-Vorbild. Auch was sein weiteres Engagement, Spenden und so weiter angeht. Deswegen habe ich ihn ja auch im Buch prominent beschrieben, in dem entsprechenden Kapitel.
Ich finde es auch einen wichtigen Punkt. Man braucht gar kein fancy großes Lernformat mit irgendwelchen externen Trainern im Grunde. Man kann es ganz niedrigschwellig machen, einfach mal einen Lunch-and-Learn-Call aufsetzen,
Genau.
vielleicht jemanden aus dem Netzwerk einladen, sich einfach mal darüber
Einfach mal anfangen.
austauschen, Gedankenanstöße bringen und dann, ja, dann hat man eigentlich so einen Dominoeffekt, so einen Kaskadeneffekt. Ja, absolut.
Ja.
Nichtsdestotrotz möchte ich Werbung machen für Formate wie Climate Fresk, die richtig toll sind,
Oh
die auch zum
ja,
Thema
unbedingt.
Circular Economy auch ganz viel machen. Also die sind richtig partizipativ und richtig gut. Ja, letzte Frage, lieber Gabriel, vielen Dank. Jetzt habe ich die Nachhaltigkeits-Pandora-Büchse geöffnet. Jetzt habe ich öfters mal Schwierigkeiten einzuschlafen, fröhlich zu sein, Freizeitaktivitäten noch zu genießen, weil sie vielleicht CO2-Ausstoß bedeuten und vielleicht auch einfach nur banal sind. Welchen Tipp hast du denn für mich?
Ich würde dir drei Tipps mitgeben oder allen, die uns zuschauen und zuhören. Erstens, ganz, ganz wichtig, sich eine Gemeinschaft suchen, also Community Building von Gleichgesinnten, ja, Mitstreiter, Mitstreiterinnen. Und das können am Anfang auch nur erstmal ein, zwei, drei Personen sein. Also sich unbedingt auf die Suche machen nach Menschen, die auch ja, das Bewusstsein haben, wie dramatisch die Situation im Moment ist, mittlerweile ist und ja, die sich dann auf die Suche machen, was können wir tun? Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Aktiv ins Handeln kommen ist, glaube ich, die beste Therapie für mich selbst, aber auch für alle Menschen. Selbst Greta Thunberg redet darüber. Das Handeln ist, ihr größter Hoffnungsmacher. Denn das ist wichtig, Hoffnung kommt nicht einfach vom Himmel gefallen von außen und wir können uns passiv zurücklehnen und sagen, das da draußen macht mir Hoffnung, sondern Hoffnung kann man auch nähren und schüren in sich, indem man eben handelt. Und da ganz wichtig, gut, großer Bias von mir, weil ich habe das Buch geschrieben, ins Handabdruckhandeln zu kommen. Und beim Fußabdruck, sage ich mal, die großen Dinge angehen, Mobilität, also weniger fliegen, weniger Verbrennermotor, Autofahren, Ernährung. Wir haben über Fleisch und vegetarische, vegane Optionen geredet, und das Thema Wohnen, also da die Heizung, vielleicht eine PV-Anlage, den Stromverbrauch in den Blick nehmen, Ökostromwechsel. Aber wenn man da beim Fußabdruck diese drei großen Bereiche, die Big Points, nenne ich sie, angeht, dann nicht mehr ganz, sich ganz so hart verurteilen für alle weiteren kleineren Punkte im eigenen Alltag, denn wir leben nun mal in diesen Strukturen, die unnachhaltig aufgebaut wurden seit der Industrialisierung. Und sich da in jeder einzelnen Minute des Alltags verrückt zu machen, schadet unserer seelischen und mentalen Gesundheit, glaube ich, mehr, als dass es nützt, im Gesamtkontext. Und deswegen können wir uns auch erlauben, das tue ich auch, im Alltag mal einen Restaurantbesuch zu genießen, auch wenn da irgendwie, weiß nicht, viel Licht an ist und die Essensreste weggeschmissen werden und so weiter, wobei ich versuche, die dann mitzunehmen, aber von den anderen Gästen. Also trotzdem sich im Alltag noch die kleinen Freuden zu genehmigen und zu genießen und auch zu erlauben, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und der dritte Punkt ist, in eine, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ohne wieder zu esoterisch zu klingen, also in irgendeine Art spirituelle Praxis zu kommen für sich selbst. Also das größere Ganze zu sehen und sich Teil des größeren Ganzen zu sehen. Da hilft mir persönlich die tägliche Meditationspraxis, aber es kann für andere Menschen ganz andere Sachen sein. Musik hat einen großen Effekt auf viele Menschen. Manche sind vielleicht auch wirklich noch religiös-christlich, gehen gerne in die Kirche. Andere verbinden sich mit der Natur bei Waldspaziergängen, oder sind so tierlieb, dass sie, wenn sie, ja, zu Pferden gehen oder so etwas. Also sich einfach zu verbinden mit etwas, was größer ist und tiefer geht als nur man selbst und der Alltag. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu kultivieren, sich wirklich Zeit dafür zu nehmen. Denn das kann tragen und das wird, glaube ich, auch noch zunehmend wichtig, wenn wir in die nächsten Jahre und Jahrzehnte blicken.
Noch eine Idee zum Thema Handabdruck. Ich glaube, es ist auch wichtig, sich was zu suchen, was einem wirklich auch Energie zurückgibt. Also wie du schon sagst, was einem
Ganz wichtig, ja.
sozusagen einen Freizeitcharakter auch schenkt. Ich habe jetzt als Beispiel angefangen, kleine Kinderbücher für meine Kinder zu schreiben, die das Thema Nachhaltigkeit aufgreifen. Und die freuen sich dann über die Geschichte. Und ein, zwei sind sogar so gut, dass ich jetzt irgendwie versuche, die an den Verlag weiterzugeben.
Ach, wie schön, das ist eine super
Ja.
Geschichte.
Oder
Ja.
die
Ja, genau,
anderen sagen,
das ist, ja,
genau, ja, du.
das ist ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du hier noch ansprichst, den ich gerade vergessen habe. Und das eigene Klimaengagement soll und darf natürlich Freude und Spaß machen. Gerade wenn man die eigenen Herzensthemen und die eigenen Talente, da irgendwie mit reinbringt. Also wenn du gerne schreibst und das auch gut kannst durch deinen Blog und dich da sowieso mit auskennst, dann solche Kinderbücher zu schreiben, ist das perfekte Beispiel. Da ja, kriegst du dann auch natürlich etwas zurück, gerade wenn du es anderen Kindern zeigst und die darauf anspringen und leuchtende Augen bekommen. Das ist dann natürlich ein super Geschenk und dann kann man auch solche kleinen Zwischenerfolge unbedingt feiern. Denn wenn wir jetzt auf die große ökologische Gesamttransformation der Menschheit warten und erst dann uns das Feiern erlauben würden, das wäre, glaube ich, viel zu lang in die Zukunft. Das würde uns, glaube ich, überfordern. Also die kleinen Meilensteine sich suchen und die dann auch feiern, wenn zum Beispiel ein Verlag tatsächlich Interesse an einem deiner Kinderbücher zeigt, oder du eins wieder fertig geschrieben hast,
Ich
dann
glaube,
eine Flasche
vielleicht
Sekt
mache ich es sogar
aufmachen.
absolut. Du hast völlig recht. Vielleicht mache ich auch den Selbstverlag dann, weil es ist doch ein langer Weg. Haben wir ja auch an Leuten gesehen, die Harry Potter geschrieben haben, bis ein Verlag mal zusagt. Ich glaube, es ist auch noch ein wichtiger Punkt, der es gerade bei mir was getriggert hat, zu sagen, diese Erfolge jetzt zu feiern. Denn ich habe immer so ein bisschen subtil im Kopf gehabt, ja, 2030 haben wir es hoffentlich geschafft, dann können wir die Sektkorken knallen lassen. Aber das wird nicht so sein. Das wird nicht so sein.
Und da macht man
Ich
sich auch dann zu sehr abhängig von anderen Menschen und den Erfolgen anderer Menschen. Am Ende kann es auch passieren, dass es 2030 dann noch nicht so rosig aussieht, wie wir uns das vorgestellt haben. Das heißt, wir sollten uns schon auf unsere eigenen Erfolge auch konzentrieren oder die unserer Gruppe und die auch gerne kurzfristiger anlegen. Also dieses Jahr sich ein paar Sachen vornehmen und dann die Sektflasche aufmachen, wenn man die geschafft hat. Zum Beispiel, wenn du dann zur sozial-ökologischen Bank gewechselt bist, mit einem Teil deines Geldes. Das ist zum Beispiel ein Grund zu feiern. Erstmal.
Also ich möchte da wirklich Danke an dich sagen. Ich habe wahnsinnig viel aus dem Buch mitgenommen. Das war nicht der einzige Punkt. Letztes Jahr haben sich so ein paar Sachen mit Vegetarier-Gesprächen bei mir zusammen summiert und dein Buch war da auch sicherlich nochmal ein Baustein von vielen. Ich bin seit einer Woche Vegetarier. Schau mal, wie lange ich
Oh,
das jetzt
wow.
durchhalte. So lange habe ich seit 20 Jahren kein Fleisch mehr gegessen. Also insofern, ja, vielen Dank. Dein Buch hat auch einen Handabdruck hinterlassen und ich freue mich sehr, wenn
Schön, das
deine
freut
Reise
mich.
weitergeht und werde dich beobachten.
Ja, danke, Jennifer, für dein Interesse. Und ja, ich drücke die Daumen für den V-January sozusagen, vegetarischer Januar.
Es soll so bleiben.
Ja, und alles Gute weiterhin, dir auch mit
Dankeschön.
dem Blog und dem Podcast. Dankeschön.
Dankeschön, Gabriel. Danke sehr. Und ihr da draußen, bitte abonniert meinen Podcast gerne über die üblichen verdächtigen Plattformen wie Google Podcast, Amazon Podcast, Spotify. Vielleicht sollte es da auch nochmal eine nachhaltige Plattform geben. Und ich freue mich sehr, wenn ihr auch vorbeischaut auf meiner Homepage www.lerneningeil.de.